Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast sind Anna Jona und Jochen Schmidt-Thelen von Wildling-Schuhs. Wildling ist manchen vielleicht ein Begriff als das Unternehmen, was Minimalschuhe herstellt und als Remote-Organisation aufgestellt ist. Also mit verschiedenen Einheiten auf ganz Deutschland verteilt ist, sehr digital unterwegs. Wildling ist aber auch ein Unternehmen, was vor 5 Jahren gegründet, mittlerweile so dem Stadium des Startups entwachsen ist, wirtschaftlich sehr erfolgreich ist und sich im Zuge dessen immer mehr um Werte, Ziele, Visionen und Purpose-Gedanken gemacht hat.
Dann kommt ja eigentlich die spannende Phase, wo du sagen kannst, okay, so, also das Unternehmen wird reifer, wird erwachsener und man kann damit wirklich was tun. Also das ist ja ein Agent, eine agierende Person quasi im gesellschaftlichen Leben und diese Person oder dieses Unternehmen kann was bewegen.
Ja, danke Anna Jona. Besser hätte man das nicht formulieren können. Und meine beiden heutigen Gäste haben diese gesellschaftliche Geschäftstätigkeit in einer Art Purpose-Strategie zusammengefasst. Und als wir im Vorfeld telefoniert haben, dachte ich mir, oh, okay, wow, Purpose-Strategie, lass mal einen Podcast drüber machen. Da ist er nun und hört mal rein. Also Vision, Werte, Purpose, wirtschaftlicher Erfolg, Fair Fashion, klingt alles nach nachhaltiger Wirtschaft, oder? Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ja, herzlich willkommen Anna Jona und Jochen Schmidt-Thelen von Wildling. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Heute reden wir über Purpose. Und zwar ist das ein Thema, was euch gerade und viele Unternehmen in dieser Republik auch umtreibt. Wie kommt man eigentlich zu diesem ominösen Purpose? Und was ist das überhaupt? Und warum eigentlich? Und ich möchte gleich damit anfangen, nachdem ihr euch zuerst mal vorgestellt haben. Vielleicht fangen wir mit der Dame in der Runde an. Anna.
Ja, hi Frank. Schön hier zu sein. Ich bin Anna Jona, habe 2015 zusammen mit meinem Mann das Unternehmen Wildling gegründet und wir machen Minimalschuhe, also Schuhe, mit denen man sich so frei und so natürlich wie möglich bewegen kann.
Und du hast mitgebracht Jochen. Und Jochen, du bist auch bei Wildling und machst was?
Genau, ich bin seit anderthalb Jahren bin ich bei Wildling und ich bin da jetzt zuständig für Raumgestaltung und Purpose-Projekte.
Okay, Raumgestaltung und Purpose-Projekte klingt ziemlich ähnlich. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Raumgestaltung und Purpose?
Naja, also Raumgestaltung ist so von Berufswegen her meine Bestimmung sozusagen bei Wildling und die Purpose-Projekte sind so ein Herzensprojekt, wozu ich eingeladen wurde, damit zu arbeiten und das gerne angenommen habe, diese Einladung.
Und jetzt bist du drin.
Jetzt bin ich drin.
Was ist ein Purpose?
Im Purpose, du hast es eigentlich eben schon gesagt, das ist die große Frage nach dem Warum. Also warum tut man eigentlich das, was man tut? Und ich glaube, dass es bei Wildling von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Also warum machen wir das eigentlich? Wir wollten eben genau so einen anderen Schuh konzipieren und damit tatsächlich ja auch was tun für die Gesundheit und für die Entwicklung, für das Lebensgefühl. Und eigentlich ist es nur die Frage noch weitergedacht. Also warum dann, am Anfang war es eben das Produkt und hinterher kommt, warum machen wir das Ganze eigentlich täglich immer weiter? Also wollen wir einfach immer nur mehr Produkte verkaufen, mehr Umsatz machen, mehr Wachstum erzielen oder gibt es eigentlich da noch eine große Frage dahinter, warum man überhaupt jeden Tag aufsteht?
Und die große Frage dahinter, warum ihr jeden Tag aufsteht, die bewegt euch intern. Also ist quasi dieses Purpose, dieses Sinnstiftende, wenn ich das jetzt mal so übersetzen kann. Passt das?
Ja, absolut.
Okay. Ist das eigentlich eher eine interne Unternehmensbetrachtung?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur, also das ist tatsächlich etwas sehr Persönliches, also einmal von uns als Gründern. Das ist etwas Persönliches, glaube ich, von allen Mitarbeitenden bei Wildling. Und auch etwas, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Also wo wir schon auch schauen, wie können wir da zusammen Sinn stiften und Sinn finden. Und wie gesagt, also es ist einmal dieser Kern aus diesem Produkt heraus, das ist ja nach wie vor auch noch sinnvoll. Also ich glaube, damit identifizieren sich sowieso sehr viele bei Wildling. Und es geht aber auch darüber hinaus, also wenn jetzt ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich wird, finde ich, kommen einfach noch mehr Fragen. Also das sind Fragen, die sich aus einer Verantwortung ergeben. Aber warum macht man das und auch vielleicht bis wohin? Und das sind, glaube ich, die Fragen, die man klären muss, um da für jeden und jede Einzelne auch dieses Arbeitsumfeld zu gestalten. Mhm.
Warum macht man das und bis wohin? Bringt mich auch zurück, ihr seid jetzt wirtschaftlich erfolgreich. Das wart ihr am Anfang noch nicht, weil ihr habt, ich glaube, euch gibt es seit 2015 ungefähr, seit vor 5 Jahren gegründet. Und der Weg, den könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz nachskizzieren, für alle, die es noch nicht wissen. Selber kommst du, ich fange mal an und du übernimmst einfach, sag ich mal, ich versuch's einfach mal. Selber warst du in Israel, hast deinen Mann dort kennengelernt, daraus resultierten dann 3 Kinder. Dein Mann war oder ist Sporttherapeut und die Kinder sind, ganz interessant, immer barfuß rumgelaufen. Und in Israel geht das offensichtlich. Ihr wolltet dann zurück nach Deutschland und ihr wohnt im Bergischen Land und dem Barfußlaufen im Bergischen Land kommt in diversen Zeiten dieses Jahr, es kommt einer gewissen Mutprobe gleich. Insofern hat sich dann die Frage der Besohlung der Füße gestellt und so resultierte eigentlich das Konzept der Minimalschuhe, was ihr dann angefangen habt.
Ja, absolut. Also das war, ne, das war der Ausgangspunkt. Wir wollten bessere Schuhe für unsere eigenen Kinder. Daraus sind hinterher dann Schuhe für die ganze Familie entstanden. Und wir sind seit 2015, haben wir zwar gegründet, aber eigentlich erst seit 2016 online und sind dann relativ schnell, ja, hat das irgendwie einfach eine eigene Dynamik angenommen. Ne? Wir haben irgendwie mehr Schuhe verkauft, als wir gedacht haben, dass wir brauchen würden fürs ganze Jahr, schon in den ersten paar Monaten und mussten dann immer nachproduzieren und Leute einstellen. Und da ergibt sich dann schon irgendwann auch so eine Frage, zumindest hat sich bei mir ergeben, so die Frage nach dem Sinn. Also ich kenne viele Menschen, die gründen mit einer klaren Vision, dass sie, weiß ich nicht, einen Exit machen wollen oder dass sie, ne, sie möchten gerne reich werden damit oder sie möchten gerne irgendwie ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufbauen, das nächste Familienunternehmen gründen, was auch immer. Also es gibt ja immer irgendwie auch eine Vision hinter dieser Gründung. Bei uns war es tatsächlich sehr auf diese Lösung eines gesellschaftlichen Problems fokussiert. Also dieses, wir wollen Schuhe haben, damit eben, ne, alle gesunden Füße gesund bleiben können. Und die Frage danach, was wollen wir denn eigentlich, also was machen wir denn eigentlich mit dem Unternehmen jetzt, die hat sich danach erst gestellt, weil uns das überhaupt nicht klar war, dass das irgendwie da überhaupt hinkommen könnte. Und aus dieser Frage, so okay, ne, 2017 dann, das funktioniert und wir sind irgendwie wirtschaftlich erfolgreich und auch erfolgreicher, als wir eigentlich jemals gedacht haben, dass wir damit sein würden, kam dann die Frage nach dem, also nach nochmal mehr Sinn, wo wollen wir denn eigentlich hin, wofür wollen wir dieses Unternehmen nutzen, wofür wollen wir dieses wirtschaftliche, diesen wirtschaftlichen Erfolg nutzen auch, um damit wieder mehr Sinn zu stiften.
Wirtschaftlicher Erfolg, der euch auch erstmal überrollt hat? Also ich meine, ich stelle mir das so vor, man fängt erstmal an und guckt, dass so ein Webshop funktioniert und auf einmal treffen die Bestellungen ein und dann guckt man zu, dass überhaupt, dass man die Produkte an den Start wahrscheinlich bekommt. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann Finanzierungsprobleme gibt. Wie kriege ich die nächste Kollektion auch hin? Und dann merkt man, oh, das könnte ja funktionieren.
Ja, also das ist tatsächlich am Anfang war das einfach rein von extern gesteuert. Also wir haben dieses Produkt auf den Markt gebracht, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die super gut gelaufen ist und waren dann sofort, nachdem wir im Prinzip online gegangen sind mit dem Webshop, gab es ja so eine Nachfrage, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Das heißt, eigentlich sind wir dann genau, wie du es eben beschrieben hast, in so eine Dynamik reingekommen. Wir müssen neue Schuhe produzieren, wir müssen irgendwie hinterherkommen. Wir brauchen scheinbar Leute, weil wir schaffen das irgendwie gar nicht mehr alleine. Und da rennst du erstmal das erste Jahr einfach hinterher, so. Also, die Bälle in der Luft zu behalten und es möglichst nicht irgendwie zu viele Fuck-ups zu produzieren. Das war so ein bisschen der Fokus des ersten Jahres oder der ersten zwei. Und, dann kommt halt irgendwann schon der Punkt, wo du denkst, okay, so, wir sitzen jetzt irgendwie hinten auf dem Wagen, scheinbar hat er total Fahrt drauf und wir fahren auch irgendwo hin, aber wohin eigentlich, weißt du, so. Und wir würden jetzt gerne mal das Steuer übernehmen und das selber eben mitdefinieren.
Und daraus haben sich dann in der Steuer übernehmen, haben sich also, ihr habt Ziele gebildet und ihr habt Werte daraufhin aufgestellt, die euch wichtig waren, also natürlich ja, Leitplanken, in denen ihr arbeiten möchtet, aber auch in dem eure Mitarbeiter arbeiten können und in dem euch eure Kundinnen und Kunden auch vertrauen können. Vielleicht gehen wir da mal kurz rein, das wäre nämlich der nächste Schritt von der Gründung in die Zielorientierung, in die Wertorientierung. Welche Werte, wie hat sich das ergeben und welche Werte sind daraus geworden dann?
Ja, also es war tatsächlich so, dass wir versucht haben, also dass wir gemerkt haben, wir brauchen bestimmte Strukturen, also einmal für uns selbst, aber natürlich auch für dieses entstehende Team. Und haben dann überlegt, was ist denn eigentlich, also was braucht es denn eigentlich? Eigentlich braucht es einmal einen gewissen Nordstern oder ein Ziel, so wo wollen wir denn eigentlich hin? Also eine Vision oder man kann es auch da eigentlich schon mit Purpose beschreiben. So, das müssen wir irgendwie gemeinsam formulieren, um sagen zu können, so, das ist die Richtung. Und da laufen wir alle irgendwie gemeinsam zumindest einmal in die richtige Richtung. Und wir definieren Werte, anhand derer wir sicherstellen können, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Auch wenn das Team immer größer wird, auch wenn man sich vielleicht nicht mehr so persönlich kennt, dass nicht mehr nur noch irgendwie Familie und Freunde sind im Team, dass wir irgendwie sicherstellen können, dass wir gerade in einer komplexen Situation die richtigen Entscheidungen treffen. Und das haben wir getan. Also da haben wir uns dann mit dem Team getroffen und eben genau diese Dinge formuliert. Also die Vision, daraus ist entstanden, From Move to Movement. Kann ich vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Das ist ein bisschen größeres Thema. Und dann im Prinzip die Werte sind das, was also in so einem Konfliktdreieck Profit, People, Planet, einfach People und Planet schützt, weil auf Profit achtet das Unternehmen irgendwie von ganz alleine. Beziehungsweise, also da bist du immer in so einer Dynamik mit drin, dass das im Blick ist. Und das war dann eben, ne, nachhaltig agieren, faire Beziehungen, langfristige Beziehungen aufbauen, andere auch inspirieren, beziehungsweise transparent und authentisch sein, und das Letzte dann, sich aktiv zu engagieren.
Wie habt ihr das denn konkret gemacht? Habt ihr euch ein Wochenende alle Mann, alle Frauen im Hotel eingeschlossen, als es noch ging? Oder hat man sich da so gegenseitig mit bunten Zettelchen beworfen? Nimm mich mal kurz mit in diesem Prozess der Wertebildung. Weil es ist ja, glaube ich, auch gar nicht so leicht, irgendwie aus einem virulenten Etwas, was im Hirn rumschwirrt, da auch zu klaren Aussagen, zu klaren Statements zu kommen. Wie ist das
ich finde es eigentlich ganz spannend, mal zu sagen, wie wir damit angefangen haben. Vielleicht hat Jochen irgendwie Lust, mal zu sagen, wie er das wahrgenommen hat, weil er jetzt, ne, nicht von Anfang an irgendwie im Unternehmen dabei ist. So, also der Prozess war im Prinzip, wir treffen, also es war 2018, das ist jetzt auch schon eine Weile her, da gab es zum Glück noch keine Einschränkung. Und wir haben uns tatsächlich getroffen in Gruppen, also jeweils in Teams, also die Teamleitung, so dass wir alle Unternehmensbereiche dabei hatten, und dann aber auch nochmal in den ersten Teams, also da gab es so 2-3 größere Teams. Und wir haben einfach versucht, das mal so auf Papier zu bringen. Und das Witzige war, dass, also ich hatte diese Übung sozusagen vorher mit dran gemacht, also mit meinem Mann und Mitgründer. Und wir waren uns da total einig. Also es war irgendwie so, wir haben beide was auf ein Blatt Papier geschrieben, haben uns das gegenseitig gezeigt und haben gesagt, okay, so, das ist es. Und aber sehr spannenderweise war das eben, gab es keinen Unterschied zu dem, was unsere Mitarbeitenden aufgeschrieben haben. Also auch da war irgendwie klar, und das ist, also nur das, deswegen meine ich, es hat natürlich im Kern auch schon von Anfang an irgendwie, war das Teil von Wildling. Warum machen wir das und wie wollen wir eigentlich miteinander agieren und auch welche Leute holen wir uns rein ins Team? Das heißt, die Wellenlänge war da und wir haben es dann einfach gemeinsam aufs Papier gebracht. Aber genau, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man dann...
Ja, letzten Endes ist es ja auch so, dass man da darauf aufmerksam wird, wenn man überhaupt sich mit Wildling beschäftigt, also mit dem Produkt, wie auch mit der Company dahinter. Da ist man von vornherein gleich irgendwie mit so Werten konfrontiert und fühlt sich da eingeladen und wird da auch gerne mitgenommen. Also ich habe mich da sozusagen deshalb auch für Wildling interessiert und wurde da halt aufmerksam drauf. Und bevor ich überhaupt bei Wildling angefangen hatte, wurde ich schon mehr oder weniger in solche Gespräche verwickelt über eben solche Visionen und Werte auch, wenn man es so nennen möchte. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mich hingestellt und habe gesagt, wir unterhalten uns jetzt über Visionen und Werte, sondern das ist letzten Endes etwas, das dann bei einem nächsten Prozess, wenn man angefangen hat bei Wildling, geht man dann in so einen Workshop-Prozess, und da ist ein Workshop zum Beispiel ein Visions- und Werte-Workshop, wo man solche Dinge eben diskutiert auch. Man kriegt sie angeboten, wird mitgenommen, und es ist dann eigentlich eher so, dass das eine Bestätigung dessen ist, was man im Vorfeld so vermutet hat, womit sich diese Company auseinandersetzt.
Okay. Und was war das bei dir jetzt konkret, Interesse halber? Was hatte ich die langfristigen, fairen Lieferbeziehungen mehr gecasht als Klimaschutz oder?
Das Engagement in der Nachhaltigkeit, die Rohstoffbeschaffung, die Transparenz, die tatsächlich auch immer wieder durchscheint, so, ne? Also wo kommt was her und wofür macht man das? Das Produkt, wofür steht das? Ich selbst habe mir da so meinen eigenen Reim drauf gemacht und habe dann sozusagen irgendwie auch das getroffen, worum es eigentlich geht. Also so eine, wie soll ich sagen, eine Verbindung herzustellen zu dem, wo man herkommt, sozusagen. Also so eine Bodenhaftigkeit, irgendwie so ein geringster Widerstand, egal zu welcher Witterung, sagen wir mal. So. Ja, ja. Und das ist auf eine Art eine Philosophie, die halt einfach abgeholt wurde. So.
Also bedeutet quasi jetzt so eine klare Werteermittlung, Werteformulierung, das, was ihr gemacht habt, Gleiches zieht Gleiches an. Also quasi die Authentizität der Formulierung und dessen, wie ihr so sein wollt und seid, ist das eine. Und die Kongruenz in den Produkten, die das eben dann auch tatsächlich auf der Straße spiegeln, ist das andere. Und das macht es einfacher, schon die richtigen Leute zu bekommen, die einfach das gleiche Mindset haben sozusagen dann, ne?
Ja, absolut. Hm. Also ich glaube, ganz, ganz viele Bewerberinnen und Bewerber kommen zu uns, weil sie Wildling als Unternehmen auch schon wahrgenommen haben und ne, da eine Resonanz fühlen zu den Werten, die wir auch nach außen darstellen und die wir auch kommunizieren, ne, und die wir auch irgendwie mit Geschichten und mit Transparenz belegen.
Aber ist das denn auch über alle Berufe so, über alle Berufsgruppen? Ihr habt ja also alles möglich. Ihr seid ja ein vertikal aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, ihr verkauft eure Produkte ausschließlich über euren Webshop mit 2 Showrooms, glaube ich, noch in Deutschland. Aber ansonsten läuft das alles eigentlich online. Und habt eine ganze Menge, glaube ich, an unterschiedlichen Berufsbildern, wenn man so will. Ne? Von den Designern angefangen oder jetzt Raumgestaltung der Showrooms, aber bis hin zu IT. Ist das so ein Wertebild, was sich über alle Bereiche zieht oder hinkt das irgendwo ein bisschen ab? Was sind eure Erfahrungen?
Absolut. Also ja. Das geht in die IT, das geht in Finance, das geht in jeden Bereich. Also auch Bereiche, die jetzt vielleicht klassisch, weiß ich nicht, wo man vielleicht auf andere Dinge auch achten würde. Aber das ist auch ein Teil unserer Recruiting-Gespräche, ist immer Wildling fit. Und da geht es sehr viel um Werte.
Nun kann man jetzt sagen, gut, Werte haben wir. Also ist ja alles gut. Also und MitarbeiterInnen kommen, die Kundinnen gutieren das. Wir wissen, wie wir in schwierigen Situationen zu handeln haben. Die wird es bestimmt zuhauf geben. Warum jetzt noch weitermachen eigentlich? Also warum Purpose jetzt in diesem Sinne? Weil das ist ja so ein bisschen die Überschrift, so wie macht man eine Purpose-Strategie?
Ja, das ist ja das wirklich Spannende eigentlich. Also wenn du erstmal so diese Kleinkindzeit des Unternehmens hinter dich gebracht hast, also dieses ne, irgendwie Product to Market und du hast mit deiner Zielgruppe definiert und irgendwie funktioniert es auch und da kommen, ne, es zeigen sich irgendwie Umsätze, also es kommt an. Dann kommt ja eigentlich die spannende Phase, wo du sagen kannst, okay, so, also das Unternehmen wird reifer, wird erwachsener und man kann damit wirklich was tun. Also das kann, das ist ja ein Agent quasi im, oder eine agierende Person quasi im gesellschaftlichen Leben und diese Person oder dieses Unternehmen kann was bewegen. Und das finde ich so spannend daran, also zu sagen, das ist eine Plattform. So, also da sind Menschen dahinter, das ist ein ganzes Team dahinter, was auch alles, also was das komplett mitträgt. Und wir, also auch finanziell kann man natürlich auch mehr bewegen, als wenn man das privat und alleine macht. Das heißt, auf einmal hast du da etwas, was quasi, also wie so ein Motor ist, mit dem du was bewegen kannst. Und du kannst dir jetzt eben sagen, okay, wofür stehen wir denn eigentlich? Und wie können wir jetzt einfach auf diesem Level nochmal ganz anders Dinge in Bewegung bringen? Und das ist, glaube ich, für mich, das ist Purpose. Das ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Unternehmung, damit jetzt Dinge zu verändern, die man gerne ändern möchte, damit Dinge in Bewegung zu bringen, die man gerne bewegen möchte.
Okay, dann lass doch da nochmal kurz reingehen. Also die Einleitung habe ich verstanden. Jetzt geht es darum, Purpose in welchen Bereichen? Also ihr wollt noch mehr erreichen, außer Umsätze und gute Mitarbeiter bekommen und die Bewegungsapparate der Kundinnen zu verbessern. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr das für euch definiert?
Ja, also erstmal, ich glaube, viele Unternehmen versuchen gerade zu sagen, sie wollen so wenig wie möglich Schaden erzeugen. Das heißt, sie schauen sich irgendwie ihre Lieferketten an, ihre Produkte an, versuchen Emissionen zu neutralisieren. So. Also das ist einfach, es geht darum, so wenig wie möglich nur irgendwie Schaden der Welt zuzufügen. Und wir würden es eigentlich gerne anders definieren und sagen, wo können wir denn eigentlich sogar was ins Positive rücken? Also wo können wir quasi einen positiven Impact haben? Und im Prinzip betrifft das alle Bereiche. Also wenn du dir dieses Konfliktdreieck Profit, People, Planet anschaust, kannst du eigentlich in jedem Bereich sagen, da möchten wir gerne einen positiven Impact haben. Das heißt, wir möchten eigentlich jetzt ein bisschen platt ausgerückt die Welt ein Stückchen besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Und zwar für diese drei Bereiche. Und Also wenn man Planet anfängt, natürlich geht es einmal darum, dass du entlang deiner Lieferkette, entlang deiner Wertschöpfungskette so wenig wie möglich Schaden erzeugst, ja. Aber es gibt auch viele Stellen, an denen man sogar einen positiven Impact schaffen kann. Also beispielsweise, indem man hingeht und Rohstoffe so anbaut und so beschafft, dass man damit hinterher eine bessere Bodenqualität, ein besseres Mikroklima zurücklässt, also aus regenerativer Landwirtschaft zum Beispiel. Das wäre ein positiver Impact, ja, wenn wir es schaffen können, da eben entsprechende Projekte umzusetzen und zu sagen, da sollen unsere Rohstoffe zukünftig herkommen. Wir können im Bereich People schauen, dass wir, also einmal die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, das ist eine Sache, aber auch so etwas dann eben teilen mit anderen Unternehmen, Wissen zugänglich zu machen, um einen positiven Impact zu schaffen. Also um zu sagen, ne, Freiheit, Flexibilität am Arbeitsplatz ist uns so wichtig. Wir helfen anderen dabei, das eben auch für sich zu entdecken. Oder wir bieten Chancen für Menschen, die vielleicht sonst kein Einkommen hätten, aus welchem Grund auch immer. Also sei es jetzt als Teil des Teams von Wildling oder sei es als Teil der Wertschöpfungskette der Lieferanten. Also auch da gibt es dann Überlegungen. Und das Dritte wäre dann Profits, bedeutet, wie wollen wir eigentlich wirtschaften? Also wie können wir mit unserem erwirtschafteten Geld einen positiven Impact hinterlassen? Einmal, indem wir natürlich einen Teil des Geldes spenden, zum Beispiel in unserem Fall für Renaturierungsprojekte oder eben ne, solche Chancen für andere Menschen. Und ein Teil, ja, indem wir ne, eben, also schauen, dass es nach dem Prinzip der Gemeinwohlökonomie eben das Geld hinterher auch wieder guten Zwecken, also ne, du kannst damit Dinge finanzieren, die dir vielleicht helfen, wieder als Unternehmen selbst, aber auch anderen Unternehmen in der Branche, die Branche grüner zu gestalten. Also zum Beispiel in Recycling oder in Kreislaufsysteme oder ne, in solche Dinge eben mit zu investieren. Und also ich glaube, da stehen, also das sind jetzt jeweils sehr komplexe Themenblöcke, die dahinter stehen, aber es sind eben die drei Bereiche, die wir für uns erkannt haben, ne, wo wir einen positiven Impact schaffen können.
Ganz kurz eine Frage, bevor wir nochmal über ein, zwei konkrete Projekte reden, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Das ist ein bisschen abstrakt, aber ich stelle mir es so vor, dass jetzt, ihr sprecht immer vom Team. Ist das so, ist das alte, die alte CSR-Abteilung abgeschafft und in ein Purpose-Team übergegangen? Ja, so läuft das?
Ja. Du hast den Finger in die Wunde gelegt. Nee, also wir hatten tatsächlich ein kleines CSR-Team, was aber wir aufgelöst haben, weil wir gedacht haben, das sind eigentlich Themen, die konkret in den einzelnen Teams verankert sein sollten. Also zum Beispiel ne, gehört CSR ganz intensiv rein in eine Supply Chain oder in eine Produktentwicklung oder so. Also da, die Menschen nicht in einem Team zu bündeln und dann auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, man bündelt die Verantwortung. Also sozusagen die Menschen aus den anderen Bereichen können so ein bisschen die Verantwortung abgeben und sagen, ach, das ist ein CSR-Thema. So, das gibt es eigentlich nicht. Also es sind alles, ne, also jeder Bereich hat seine eigenen Nachhaltigkeitsthemen und sollte die auch selbst beackern und verwalten und Verantwortung dafür
tragen. Und weitergeben dann eben, ne, innerhalb der Prozesse und der Kreisläufe, so, ne. Also das war eine große Diskussion irgendwie zwischen eben, was du gesagt hast, Produktentwicklung und Supply Chain und so. Wo liegt halt jetzt die Verantwortung für die jeweilige Zuspielung, so? Und dann ist halt klar geworden, oder hat sich rausgearbeitet, wo das tatsächlich ist und.
Ja, und das ist eben, ne, also nicht so ein Hin- und Herspielen. Genau. Von wegen, ist das jetzt nachhaltig? Ja, da muss das CSR erklären.
Nee, also so ein eigenes Bewusstsein innerhalb der Abteilung um für das Miteinander, das gemeinsame Ziel sozusagen, dass da jeder selbstständig daran arbeiten kann, so also als Team.
Genau, also deswegen hat's im Prinzip, gibt es dieses Team nicht mehr. Es gibt aber ein Positive Impact Team. Einfach aus dem Grund, dass das oft sehr große, komplexe Projekte sind, die wir da lostreten möchten und dass es auch einen Bereich gibt, der sich darum kümmert, dass hinterher das in allen Unternehmensbereichen auch ankommt. So, also das ist so ein bisschen die, oder dass die Umsetzung gewährleistet wird, dass eine gewisse Koordinierung und ein Kommunikationsfluss einfach entstehen.
Okay, dann lass doch mal in diese ein, zwei großen, komplexen Projekte noch so zum Ende hin eintauchen, damit das so ein bisschen greifbarer wird. People, Planet, Profit. Exemplarisch vielleicht für jeweils eins dieser Ps. Was steht an bei euch da gerade im Bereich P, wie Purpose?
Ja, also einmal der Bereich Profit, da gehört im Prinzip rein, also regenerativer Kapitalismus und was bedeutet das? Konkret ist es jetzt erstmal, dass wir sagen, wir wollen 1% unseres Umsatzes spenden für Renaturierungsprojekte. Das heißt, wir werden uns auch 1% for the Planet anschließen und darüber auch das validieren lassen, dass wir das tatsächlich tun. Das ist jetzt einfach, ich glaube, ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie man sagen kann, okay, wir nutzen jetzt unsere Profite für einen guten Zweck oder für den Zweck, den wir uns ausgesucht haben, hinter dem wir stehen möchten und für den wir stehen möchten. Dann im Bereich Planet geht es jetzt in erster Linie darum, wie eben schon mal angerissen, dass wir unsere Rohstoffe zukünftig aus bestimmten Projekten bekommen möchten, die einen besseren Boden, ein besseres Mikroklima hinterlassen, als das quasi im Jahr zuvor war. Und diese Projekte umzusetzen, das gehört auch in diesen Bereich. Ein Projekt ist in Brandenburg, da gibt es einen Hof, auf dem Hanf angebaut wird. Und wir nutzen einmal das Hanfstroh und zukünftig hoffentlich auch die Hanffaser für unsere Schuhe. Und mit denen jetzt zum Beispiel umzusetzen, also die sind schon ein Demeter-Hof, das heißt, sie haben schon auch bestimmte Qualitätskriterien für ihre Arbeit. Aber mit denen jetzt umzusetzen, dass man zum Beispiel jetzt nach Prinzipien der Permakultur Baumstreifen pflanzt auf dem Hanffeld und dadurch eben da eine bessere Umgebung schafft nochmal. Sowas wäre jetzt zum Beispiel ein konkretes Projekt. Das soll sich aber hinterher auf all unsere Rohstoffe beziehen. Und dann haben wir noch den Bereich People. Also eine erste Sache, die wir machen, ist, dass wir jetzt, also wir bekommen sehr viel Nachfragen von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, wie macht ihr das eigentlich mit dem Remote-Team? Also jetzt gerade auch wegen Corona wichtiges Thema. Und da fangen wir jetzt an, bestimmte quasi Webinare zu öffnen. Also wir haben ein Onboarding für neue Mitarbeitende, wo eben auch bestimmte Prinzipien der Zusammenarbeit erklärt werden, auch komplexere Dinge, die man jetzt nicht mal so eben irgendwie in 5 Minuten erklären kann. Und da werden wir die erste Webinar-Reihe öffnen quasi für andere, die es interessiert und die vielleicht auch gerade dabei sind, ein Team aufzubauen, um da einfach das Wissen zugänglich zu machen.
Okay, sehr greifbar. Ich mache mal einen kurzen kleinen Cut an dieser Stelle, wo jetzt gehe ich nämlich wieder ins größere Bild. Ist das überhaupt möglich, als nicht inhabergeführte Unternehmung sowas zu machen? Also ist das so Familienunternehmen immanent oder könnte man sowas als Konzern im Grunde genommen auch machen?
Also ich kann es nicht genau sagen, weil ich es nicht anders kenne. Ich bin mir sehr bewusst, dass wir extrem große Freiheiten haben, weil wir Inhaber geführt sind, weil wir keine Investoren mit an Bord haben und dadurch auch keinen Druck, irgendwelche Zahlen zu erreichen. Und tatsächlich auch sehr bewusst Entscheidungen treffen können gegen jetzt gewisse Kennzahlen oder gegen eine gewisse Marge oder so etwas. Also wir können sehr bewusst in Kauf nehmen, dass unsere Herstellung der Produkte, unsere Materialien sehr viel teurer werden, garantiert durch diese Projekte, die wir umsetzen möchten. Das ist aber völlig wurscht, weil das in unserer Hand liegt. Ich kenne aber trotzdem auch Unternehmen, die mit Investoren gestartet sind und trotzdem eben ein Unternehmen in Verantwortungseigentum überführt haben und die Investoren da mitgezogen haben. Also insofern ist es, glaube ich, nicht unmöglich, aber definitiv einfacher, wenn man das in Eigenregie machen kann.
Ja, siehe Ecosia. Genau. Zum Beispiel, genau. Was macht das eigentlich jetzt mit, jetzt aus dieser Innensicht, was macht das eigentlich mit der Außensicht? Also was macht das mit der Kommunikation, was macht das mit den Produkten und was macht das mit den Kundinnen? Ändern sich die Produkte jetzt?
Also vielleicht kann man nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, was ich eben gesagt habe, die Vision oder der Purpose ist from move to movement. Und das Ganze startet mit diesem Kern des Schuhs. Also dieser Bewegung, der Bewegungsfreiheit, die wir ermöglichen möchten, das ist Move. Und es geht quasi weiter bis zum Movement. Und da ist, also im Prinzip wird es nur dann ein Movement, wenn wir es schaffen, eben diese Dinge einmal transparent zu machen, zu kommunizieren und vor allen Dingen andere dafür zu begeistern, dass sie auch mitmachen oder dass sie vielleicht etwas Ähnliches umsetzen. Und also dann schließt sich im Prinzip der Kreis, dann nimmst du die anderen auch mit. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie hinter verschlossenen Türen im stillen Kämmerlein da irgendwie Dinge für uns ausprobieren und denken, ach, das ist ganz cool, sondern eben, dass man die Dinge zugänglich macht, ne? Dass man die Dinge erzählt, dass man irgendwie vom Storytelling zum Storyliving irgendwie alles abdeckt und eben andere mitnimmt dabei. Und ich glaube, dann wird es rund und dann wird auch eine Bewegung tatsächlich möglich.
Also quasi auch, wie ihr gestartet seid, schon mit der Community, die ja per se schon in so einer Facebook-Gruppe war das am Anfang hatte, die sich immer erweitert hatte. Mhm. Da in dem Prinzip bleibt ihr euch treu eigentlich, ne?
Total. Also das ist ja auch, Wildling hätte es nicht gegeben ohne die Kundschaft, ohne die Crowdfunder. Wildling hätte es nicht oder würde es nicht geben, glaube ich, ohne die Weiterempfehlung. Also das ist ja der starke Wachstumstreiber dahinter. Wir machen eigentlich keine bezahlte Werbung oder kaum. Das sind alles Menschen, die ne, das weitererzählen und uns helfen, da eben auch zu wachsen. Und genau mit diesen Menschen, also deswegen, ich verstehe jetzt Wildling auch nicht als hier ist Wildling und da ist die Kundschaft und wir sind irgendwie zwei, sondern das ist ein Ding und das ist was wir auch gemeinsam gestalten, auch in anderen Bereichen gemeinsam gestalten und auch gerne jetzt eben den weiteren Schritt gehen zu sagen, Purpose ist nicht nur was wir quasi intern bei Wildling machen, sondern das ist das, wo wir gerne mit allen zusammen dran arbeiten möchten. Mhm.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Anna Jona, Jochen Schmidt-Thelen, vielen Dank, dass ihr zu Besuch seid in unserem kleinen Konferenzraum in der Fabrik für immer. Ich nehme mit, es gibt durchaus Purpose-Strategien, die Visionen und Werte gar nicht ersetzen, sondern eigentlich noch draufsatteln, die Handlungsableitungen sind für unternehmerisches Handeln, was sozialer angelegt ist. Nach außen ist, was sich nicht immer rechnet. Das kostet auch was und man muss sich das leisten können und wollen. Aber einfach ein Zielbild, wie sagtest du so schön, ein Nordstern, ein Polarstern für die Zukunft darstellt. Vielen Dank.
Danke dir, Frank.
Danke dir.
So, das war die Episode mit Anna Jona und Jochen Schmidt-Thelen von Wildling. Wenn euch diese Episode und Wildlings Weg inspiriert hat und ihr jemanden kennt, den das auch inspirieren könnte, dann seid ihr natürlich auch diesmal herzlich eingeladen, diese Episode zu teilen, uns zu abonnieren, uns eine E-Mail zu schreiben für Anfragen, Anmerkungen, Rückfragen oder mir auf LinkedIn zu schreiben. Alles das ist möglich. In der nächsten Episode haben wir Raphael Fellmer von C+ zu Gast. Raphael ist vielleicht manchen von euch bekannt als der Mann, der vor einigen Jahren und einige Jahre lang ohne Geld gelebt hat und jetzt manchem von euch bekannt als der Mann, der mit C+ Lebensmittel vor dem Wegschmeißen, vor dem Verfall rettet. Und darüber reden wir und das gibt es in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Also Attraktion in der nachhaltigen Wirtschaft hier bei uns. Eine schöne Zeit bis dahin, auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik.